50, die Verse 4 bis 8. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war.
Ein paar Gesichter oder schmunzelnde Gesichter sehe ich, die erkennen, wo das ist. Und die waren da schon, um es vorwegzunehmen. Wir sind heute in der Predigt am unteren Teil von der tollen Deko. Werden wir sehen, da geht es um Lamm, Schafe. Und wir sind am Sonntag, sind meine Frau und ich von Israel zurückgekommen und wir haben natürlich den Kopf voller Eindrücke. Margit und Siegfried waren mit uns und Manuela und Tobi, die waren vor einigen Wochen auf einer ziemlich ähnlichen Tour. Und unsere erste Station zum Übernachten, das war eben Jerusalem und das war hier genau der Blick von unserem Gästehaus auf die Altstadt am Fuße des Ölbergs in einem Gästehaus von Nonnen, kann man sagen. Und wir sind dann am nächsten Tag auf den Ölberg und wir haben da im Prinzip den ganzen Tag sind wir den Weg gegangen, den Jesus eben in seinen letzten Stunden gehen musste, bevor er ans Kreuz ging und starb. Und natürlich sah Jerusalem ganz anders aus damals als heute. Okay. Und wir sind vom Ölberg, haben wir die ganze Stadt gesehen und wie sie vor uns lag, da geht man hoch. Man kann auch mit dem Bus hoch, oder wir sind mit dem Bus hochgefahren, aber man kann natürlich auch hochlaufen und dann sieht man die ganze Stadt vor sich. Und die Stadt eben, die war, ist heute ganz anders, als es damals war. Jerusalem wurde in der Zwischenzeit seit Jesu Geburt zigmal zerstört und zigmal wieder aufgebaut. Das heißt, es wurde immer wieder draufgebaut und so war, ist natürlich die Zeit oder die Steine von damals, von Jesus, die sind zig Meter, 10, 20 Meter drunter, unter dem, wie wir heute laufen. Die Stadttore sahen anders aus. Und ich möchte uns aber trotzdem mitnehmen in diesen Leidensweg Jesu in seine letzten Stunden. Und wir sind dann eben, als Gruppe sind wir dann diesen Weg gegangen vom Ölberg hinein in die Stadt und dann eben, wo man denkt, dass Golgatha ist. Und Timon hat es gelesen, sein Leben und Sterben von Jesu, es war im Prinzip schon Jahrhunderte vorher durch den Propheten Jesaja prophezeit. Ich habe hier bis Vers 7 und wir haben es gelesen, da geht es um Krankheit, um Schmerzen, unsere Missetat, Sünde, Strafe, Wunden, die Irre wie Schafe, Sünde, gemartert, willig, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, lesen wir. Und ich denke, wir sehen an diesen Versen sehr gut, warum Jesus für uns gelitten hat, warum er diesen Weg ans Kreuz ging, für uns, um uns aus Sünde zu befreien, um uns mit Gott zu versöhnen, uns zu retten, aus Liebe. Die Strafe hat er auf sich genommen und wie ein Sündenbock, der für alles verantwortlich ist. Das sind wir ja auch gut, wir Menschen, dass man schnell Menschen zu Sündenböcken macht, die dann an allem schuld sind. Ein Sündenbock, der für alles schuldig gesprochen wird, und so trägt Jesu für uns unsere Schuld. Die Strafe liegt auf ihm. Und es ist hier eben die Rede von einem Lamm. Und wir haben in Israel und Jordanien sehr viele Schafe gesehen. Das ist für uns Europäer. Wir sind dann immer am Busscheibe geklebt, wenn man vorbeigefahren ist, um die Schafherde noch voll zu sehen, um tolle Bilder zu machen. Und dort ist es überhaupt nichts Besonderes. Besonders Jordanien, viele Ziegenherden, Schafherde, mitten in Felsenlandschaft, Felswüste, wo noch ein bisschen grün ist, ein bisschen Wasser. Da gibt es Schafe, da gibt es Ziegen. Und dieses Bild ist deshalb von Jesaja so praktisch, weil es eben sehr gut in diese Landschaft, in diese Gegebenheiten dort hineinpasst. Wunden, Schmerzen, geschlagen, gemartert. Alles Begriffe für den Leidensweg Jesu. Jetzt kommt das Bild, genau. Und so wie wir am Morgen eben dann auf dem Ölberg gestartet sind, und das ist eben jetzt der Blick vom Ölberg auf die Altstadt, so haben eben die letzten Stunden Jesu im Prinzip mit dem Abendmahl am Abend vorher begonnen, dass Jesus mit seinen Jüngern hielt. Und ihr könnt parallel auch Matthäus 26, 27 aufschlagen. Ich gehe anhand von dieser Geschichte, gehe ich entlang. Matthäus 26, Vers 17 bis 27, 56. Und im Abendmahl sehen wir hier beschrieben in den Versen 17 bis 30 von Kapitel 26. Und im Abendmahl, da ist es uns gegeben, was eben diese Kraft und diese Stärke hat. Vergebung, Kraft, Gemeinschaft, Versöhnung, Erinnerung. Und woher kommt dieses Abendmahl? Jesus, er hat mit seinen Jüngern eigentlich, man nennt das Sedermahl, gefeiert. Das Sedermahl wird bis heute am Abend vor dem Passafest gefeiert. Und es besteht eben aus ungesäuertem Brot, aus Wein, aus Lamm, aus bitteren Kräutern und weiteren Zutaten. Und dieses Mahl, es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Und am Tag vorher mussten die Israeliten ungesäuertes Brot essen und ein Lamm schlachten. Und das Blut des Lammes, es wurde dann eben an die Pfosten der Türen gestrichen, damit der Todesengel die Menschen nicht vernichtete. Und das Passafest und das Mahl, es sind eine Vorschau auf das, was sich eben im Abendmahl erfüllt. Ungesäuertes Brot ist das, was zum Leib Jesu wird, und Wein eben wird zu seinem Blut. Und das Lamm, das geschlachtet wird, um die Menschen zu bewahren, ist eben Jesus selbst. Was für eine Kraft, was für eine Aussage, was für eine Symbolik in Brot und Wein oder Saft. Nehmen wir es wahr, wir werden es nachher miteinander feiern. Und Judas, er hat schon zu dieser Zeit, als sie das Abendmahl feiern, den Plan gefasst gehabt, Jesus zu verraten. Und nach dem Abendmahl gehen sie eben hinauf auf diesen Ölberg, den wir da unten sehen, mit dem Blick auf die Stadt. Und Jesus hat ein Gespräch dann eben danach. Sie gehen auf den Ölberg und Jesus hat ein Gespräch mit Petrus. Und Petrus sagt, dass er ihn nie verlassen wird. Und Jesus sagte aber zu ihm, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn krähen wird. Unfassbar für Petrus. Unfassbar, dass er seinen Freund, seinen Herrn und Meister Jesus verlassen wird oder verleugnen. Und manchmal kommen Dinge eben anders, wie wir uns das vielleicht planen. Manchmal sind wir am Ende, dann sind wir vielleicht zermürbt, von vielleicht Menschen, unserem Umfeld, von Kultur, Missionaren geht das vielleicht manchmal so, dass sie mit der Kultur in dem Land, wo sie hingehen, nicht zurechtkommen. Und so ist es vielleicht bei Petrus. Er ist überzeugt, ich werde bei dir bleiben, ich bin bereit, mit dir sogar zu sterben. Alle anderen Jüngern sagen das Gleiche, aber wenige Stunden später haben alle Jesus verlassen. Keiner hat sein Wort gehalten. Und wie oft kommen wir in unserem Glauben an Grenzen. Und ich finde es tröstlich, dass Jesus genau weiß, wo und wie wir scheitern werden. Und Jesus geht trotzdem mit ihm weiter. Und Jesus geht mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane am Ölberg. Ölberg heißt deshalb Ölberg, weil da ganz viele Ölbäume noch heute stehen und gestanden haben. Und da gibt es so einen Garten und man sagt, das soll genau der Garten sein. Ob stimmt, keine Ahnung. Auf alle Fälle sagt man, diese Bäume, die da sind, die sind 2000 Jahre alt. Und Jesus nimmt mit sich Petrus, Jakobus und Johannes. Man kann das in den Versen 36 bis 46 lesen. Und Jesus, und hier kommt für mich die Stelle, wo ich denke, hier hat Jesus, hier ist ein Scheidepunkt auch bei ihm. Hier ist er am Tiefpunkt. Timon hat es gesagt, er ist in Kontrolle. Aber ich denke, hier hat Jesus einen Punkt, wo er anders ist, wo er ängstlich wirkt, wo er verzweifelt wirkt, wo er vielleicht die Dinge ganz anders laufen lassen, gerne laufen lassen würde. Und er bittet seine Jünger, mit ihm eine Stunde zu wachen. Und Jesus wusste auch, was auf ihn zukommen würde. Geißelung mit Knochenpeitschen, Nägel durch Hände und Füße, ein grausamer Tod durch Ersticken. Und was noch schlimmer ist, sein Vater würde ihn verlassen. Die Sünde würde sie grausam auseinanderreißen. Und verzweifelt und unter Tränen bittet er seinen Vater, eine andere Lösung zu finden für die Erlösung der Welt. Aber er sagt, aber wenn das dein Wille ist, dann werde ich den Weg gehen. Jesus begibt sich voll und ganz in den Willen seines Vaters, auch wenn es Schmerz, Leid, Verachtung, Einsamkeit bedeutet. Und die Jünger dagegen, sie schlafen jedes Mal. Wenn es darauf ankommt, sehen wir wieder an diesem Leidensweg, sie sind nicht da. Sie helfen Jesus nicht. Nicht mal eine Stunde können sie mit ihm wach bleiben. Sie versagen wieder auf voller Linie. Und sie lassen Jesus vollkommen allein. Menschlich gesehen ist Jesus völlig, vollkommen allein in dieser Situation. Einsam in einem Olivenhain. Aber geistlich gesehen ist das der Wendepunkt. der Weltgeschichte. Judas und Soldaten kommen, um Jesus gefangen zu nehmen. Judas verrät ihn, es kommt zum Tumult und Jesus heilt das Ohr eines Soldaten. Er handelt anders. Er lässt sich gefangen nehmen und abführen, obwohl wir lesen, er hätte 12 Legionen Engel rufen können. Eine Legion hatte so in römischer Zeit so 5.000 bis 7.000 Mann, also man kann sagen 60.000 Mann oder mehr. Das hätte ausgereicht, um mit Judas und den Soldaten fertig zu werden. Aber er spricht Judas mit Freund an, obwohl er von ihm verraten und verkauft wurde und dahinter die Jünger für ihn zu kämpfen, obwohl sie bereit gewesen wären, für ihn bis in den Tod zu gehen. Und er handelt nach dem, eben was im Alten Testament von ihm vorausgesagt war, was wir gelesen haben, obwohl er genau weiß, dass das Leid Schmerzen und Tod bedeutet. Und seine Jünger, sie fliehen in die Nacht. Sie hätten doch alles gegeben für ihren Freund, haben sie gesagt. Sie hätten gekämpft bis zum letzten Blutstropfen. Aber Jesus handelt anders. Und hilflos suchen die Jünger das Weide. Wie geht es dir damit? Wie geht es mir damit, dass Jesus manchmal anders handelt, als wir es uns wünschen? Wenn Jesus zum Beispiel Krankheit, Tod oder Leid zulässt, obwohl wir lange dafür im Gebet gekämpft haben. Wie gehen wir damit um, wenn Jesus anders handelt, als wir das erwartet hätten? Und dann wird Jesus von den Soldaten in die Stadt gebracht, zum Palast des hohen Priesters. Er ging in die Stadt, es geht in die Stadt, wir als Gruppe, wir sind durch das Löwentor gegangen. Und da geht's los bei diesem Scheinprozess. Jesus, er wird mit fadenscheinigen Zeugenaussagen bombardiert und er schweigt beharrlich. Niemand kann ihm etwas nachweisen. Bist du Christus, heißt es da, dann tu das und das. Und das reicht der Jury, um ihn zum Tode zu verurteilen. Er ist schuldig. Und der ganze Frust und der ganze Hass der Anwesenden, der religiösen Elite, der Pharisäer und Sadduzäer, er entlädt sich an ihm. Er wird bespuckt, geschlagen, er wird fertig gemacht. Und geduldig erträgt er es, weil er weiß, dass es um die Rettung der Welt geht. Und wir können Jesus danken, dass er diesen Weg auf sich genommen hat. Und wir können auch lernen, wie wir mit unseren eigenen Worten umgehen, dass sie nicht zum Fluch werden. Und der Schauprozess, er geht weiter. Und Jesus gibt sich als Sohn Gottes zu erkennen. Und was folgt, sind Schläge, Erniedrigung, Folter. Die Mächtigen, sie toben sich aus. Und draußen sitzen die Männer, die Jesus gefangen haben. Ihr Job ist getan. Es ist kalt. Sie frieren in der kalten Nacht. Und plötzlich wird es interessant, Petrus taucht auf und er bekommt zu hören, du bist doch auch einer von denen. Er sagt deine Frau zu ihm, er streitet ab. Und dann noch einmal, sein Dialekt verrät ihn. Er leugnet wieder und wieder und drin wird der Sohn Gottes gefoltert und draußen lässt ihn einen seiner engsten Jünger und Freunde im Stich. Und wie ein Wecker holt dein Hahn Petrus in die Realität zurück. Und sie lässt ihn erkennen, was gerade passiert ist. Jesus hatte recht. Petrus merkt, er hat versagt. Wir sehen hier der leidende Jesus und wir sehen hier der Versager Petrus. fühle ich mich nicht dabei ertappt, weil ich mich vielleicht oft auch wie ein Versager fühle, der Jesus einfach aus seinem Leben oft ausblendet und weglässt. Und unbegreiflich, wie Jesus sich wieder Petrus zuwendet und ihm neue Aufgaben gibt. Der Prozess, er geht weiter. Und nach dem Tribunal der Pharisäer wird der Beschluss gefasst, eben dem römischen Statthalter Pilatus Jesus zu übergeben. Weil nur er kann Todesurteile aussprechen. Die Drecksarbeit, die wird halt den Römern überlassen. Wir waren hier an dieser Stelle und das ist, was geht vielleicht 5 Meter runter oder so. Und da sagt man, das ist eine Stelle oder ein Stein, Steine, wo Jesus wahrscheinlich verurteilt wurde. Also hier könnte es möglich sein, dass hier die Stelle war, wo Jesus vor Pilatus stand oder wo der Palast war und Pilatus ihn verurteilt hat. Und dann ist die Geschichte von Judas, der sich dann das Leben nimmt. Er ist frustriert, aber sein Versagen hat nicht zur Umkehr geführt wie bei Petrus. Hätte er sich doch nur an Gott gewendet. Er schmeißt die 30 Silberstücke, die er bekommen hatte, schmeißt er weg und er ist einfach nicht mehr offen für Gottes Reden und die Priester, sie helfen ihm natürlich nicht. Sie machen sich zum Henker. Und ich darf lernen, doch Jesus auch mein Versagen zu geben und zu hören und mich an ihn zu wenden. Und Jesus, er steht vor Pilatus und Pilatus versucht geschickt, einen anderen Gefangenen ans Kreuz zu bekommen und Jesus frei zu bekommen. Barabbas heißt er, ein verurteilter Verbrecher und Mörder. Und Jesus, er ist für Pilatus einfach ein religiöses Phänomen. Keine Gefahr für den öffentlichen Frieden. Kein Vergleich mit diesem Barabbas, diesem Mörder. Aber die Volksmenge wird wütend und dann wird es gefährlich für Pilatus. Er beugt sich diesem öffentlichen Druck und er spricht ein ungerechtes Urteil. Und das Waschen der Hände in Unschuld macht die Situation auch nicht besser. Und dann beginnt für Jesus wieder Folter, Schläge, Auspeitschen durch die Römer diesmal. Pilatus lässt es zu. Er hat mit ihm abgeschlossen. Und wie erlebe ich Jesus? Ist sein Leidensweg für mich auch Geschichte? Habe ich mit ihm schon abgeschlossen? Ohne Bezug zu meiner Lebensrealität? Oder bin ich mitten dabei mit Jesus? Leide ich mit? Bin ich an ihm dran? Ich denke, leider erleben viele Christen heute eben auch brutale Realität von Verfolgung, Leid und Folter. Und trotzdem halten sie an Jesus fest. Wir dürfen für sie beten. Und dann beginnt der letzte Gang. Er führt durch die Stadt und da gibt es eben, Horst und Melita waren auch in Israel, ihr kennt das auch, diese Straße, wo man da durchläuft. An jedem Freitag und mit Sicherheit heute auch gibt es eine Prozession von Franziskanermönchen. Wir haben das nicht erlebt, aber wir waren auch auf dieser Straße, die Via Dolorosa. Und das soll die Straße sein, oder es muss ja viel tiefer gewesen sein, aber in der Richtung, wo Jesus dann hinaus nach Golgatha ging, durch die Stadt. Der letzte Gang. Er führt eben durch die Stadt und wir können sagen, oder wir können es uns so vorstellen, so wie es vielleicht auf der Via Dolorosa aussieht, so hat es damals ausgesehen. Es geht hinaus vor die Stadt. Via Dolorosa, der Leidensweg. jeden Freitag, habe ich gesagt, gibt es eben diese Prozession, wo diesen Weg Jesu zum Kreuz nachstellt. Die Verbrecher, die hat man nicht in der Stadt haben wollen. Sie sollten bei der Hinrichtung eben als Ausgeschlossene sichtbar sein. Und Jesus hat als Zeichen für seine Schuld das Kreuz getragen. Nach den Strapazen von Folter, Demütigung, Schlägen wird jetzt Jesus noch der Balken aufgespannt. Er schafft es bis vor die Stadttore mit eigener Kraft. Dann ist er mit seiner Kraft am Ende und ein Mann aus Kyrene, Simon, muss übernehmen. Das liegt im heutigen Libyen. Und er begleitet Jesu auf seinen letzten Weg. Wo Golgatha war, da streiten sich die Gelehrten. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt ja eine Stelle außerhalb der Stadttore in Jerusalem. Da gibt es daneben so ein Gartengrab. Gartentomb heißt das auf Englisch, das ist direkt neben diesem Felsen. Wenn man diesen Felsen anschaut, das sind dann zwei so Höhlen und das sieht aus wie ein Schädel. Es könnte sein, dass es hier war, dass Golgatha so ausgesehen hat. Und wir haben gelernt auf unserer Reise, dass es an einer Straße war, wo die Kreuze aufgestellt wurden. Also es könnte hier sein. Kirchen sagen, es war woanders. Aber so kann man sich das vorstellen. Jesus, er ging hinaus. Er musste hinausgehen. Übrigens ein sehr schöner Platz hier, mitten in der Stadt, außerhalb der Altstadt, aber mitten in der Stadt, ein Platz, um eben zur Ruhe zu kommen. Ein Platz, um nachzudenken, um zu beten, um sich auf diesen Weg Jesu, auf Jesus einzulassen. Jesus ist auf Golgatha. Er hat sein Kreuz tragen müssen, es wird aufgespannt, er hängt da. Er ist sich Lachen, Schadenfreude, feindseligen Blicken ausgesetzt. Er lehnt einen schmerzstillenden Trank ab. Das ist Wein mit betäubenden Bitterstoffen. Er ist bei vollem Bewusstsein. Und über ihm hängt sein Todesurteil. Jesus, König der Juden. Der König, er lässt sich hinrichten für dich. Was bedeutet das für dich? Und dann sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach Folter, nachdem er schon fast tot ist, verlässt ihn Gott. Die totale Einsamkeit, die totale Trennung von Gott und jeder Nähe. Und weit entfernt davon steht eine Gruppe Frauen. Und anders als die Mächtigen, die hohen Priester oder die Römer, leiden sie mit. Sie waren mit Jesus unterwegs gewesen und sie hatten Heil, Vergebung, Respekt von Jesus erfahren. Und nun stirbt Jesus mit einem letzten Schrei. Es ist vollbracht. Und mit ihm ihre Hoffnung. Und was sind das für Zeichen, die dann kommen? Der Vorhang im Allerheiligsten im Tempel zerreißt von oben nach unten. Kein Mensch kann das. Gott greift ein. Es rumort in der Erde. Als ob die Erde sich in Schmerzen windet. Es bersten Felsen, Tote stehen auf aus den Grabkammern. Etwas Weltbewegendes geschieht gerade. Und ein römischer Hauptmann, ein Heide, bekennt, dies war wirklich Gottes Sohn. Aber was passiert jetzt? Ist jetzt alles aus? Nein. Was für ein mächtiger Gott stirbt da am Kreuz. Und wenn ihr mitgegangen seid, ich habe gestern hier, mich hat dieser Platz hier mit den Scherben angesprochen. Da war von Bitterkeit die Rede. Von unseren Scherben, die wir mit uns mitschleppen, die wir haben. Jesus, er versteht meine Krankheit. Er kennt meine Schuld. Er kennt Sünde und Tod. Jesus kennt Mobbing. Jesus versteht Einsamkeit. Jesus versteht Hass. Er versteht schlechte Laune, schlecht reden. Er versteht die totale Gottverlassenheit. Weil er meine Schuld, meine Sünde selber für sich getragen hat. Er ist dafür gestorben. Und er hat alles durchlitten, was wir uns vorstellen können. Ich darf ihm meine Gefühle geben, meine schlechten Gedanken, meine Schuld, meine Sünden. Er rettet und er vergibt und ich darf jeden Tag damit zu ihm kommen und abladen. Er hat dafür bezahlt. Er ist mein Retter und ich darf mich mit allem, was mich bedrückt, zu ihm kommen, weil er mich versteht. Er ist mittendrin. Ich darf ihm nahe sein. Und in der Gemeinschaft nach einem Abendmahl erleben wir das wieder. Wir werden Gemeinschaft mit ihm haben, Nähe. Er ist mitten unter uns. Und ich darf daran denken, dass er sein Leib und sein Blut für mich und für dich gegeben hat. Amen.